Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast. Und egal, ob ihr Soup-Fans oder Hater seid, heute haben wir euch ganz besonders eingeladen. Wir wollen nämlich über das Ende der vielleicht größten Amazon-Serie aktuell sprechen. Die Superhelden-Action-Satire-Blut-und-Sex-Extravaganza The Boys ist zu Ende gegangen. Diese Woche, beziehungsweise letzte Woche. Jetzt hattet ihr Zeit, das alles zu gucken. Und deshalb wollen wir jetzt diese Woche natürlich unbedingt darüber reden. Und wenn ich wir sage, dann bin das ich, Moveclot-Redakteurin Esther und mein lieber Kollege Max Wieseler. Hallo Max.
Hallo, hast du gerade eben Herr der Ringe, die Ringe der Macht heimlich gedisst?
Nein.
Wenn The Boys die größte Amazon-Serie
ist. Aber ich glaube so von den Zuschauenden, die Zahlen, wenn man die vergleicht, ist wahrscheinlich The Boys größer.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Herr der Ringe ist, glaube ich, ein bisschen mehr.
Ja, wenn noch mehr Herr der Ringe Staffeln kommen, dann ist es natürlich sowieso in meinem Herzen die größere Serie. Aber die größte, die dieses Jahr zu Ende geht, wir hatten ja dieses Jahr schon einen Podcast, Max, zu den endenden Serien und da war das ganz vorn mit dabei.
Genau.
Wieso sitzt du heute nicht in deinem Homelander-Shirt hier?
Ich habe kein Homelander-Shirt. Ich bin auch kein Homelander. Ich bin Starlighter for life.
Ihr seht, wir sind mit Feuereifer dabei und wollt uns in dieses Serienende stürzen. Ihr seid herzlich eingeladen. Kommt mit ins Streamgestöber. Wenn eine große Serie zu Ende geht, müssen wir im Streamgestöber natürlich uns dazu austauschen und von 2019 bis 2026 lief The Boys bei Amazon Prime. Nach 7 Jahren und 5 Staffeln mit, ich habe nachgeguckt, 40 Episoden, schöne runde Zahl, Max, ist das Serienfinale jetzt passend unter dem Titel Blut und Knochen bei Amazon Prime vergangenen Mittwoch am 20. Mai zu Ende gegangen. Die Ersteinschätzung zur 5. Staffel hatten wir ja schon vor ein paar Wochen, als die Serie losging. Da hast du, Max, mit Jenny darüber gesprochen, aber hast dich natürlich sehr spoilerfrei gehalten, oder?
Ja. Da hatte ich die ersten 6 Folgen schon gesehen, deswegen war das jetzt so ein bisschen so entzerrt, diese Staffel geguckt. Erst die 6 Folgen, dann wochenlang warten, bis dann die 7. Folge irgendwann mal kam.
Ja, also normalerweise haben wir auch das Glück, dass wir dann Screener kriegen für Episoden, dass wir ein bisschen vorher uns mit beschäftigen können, um dann drüber zu schreiben. Aber bei The Boys war es auch so, da musste Max sich dann mitten im Arbeitstag um 9 Uhr morgens hinsetzen, um schnell gucken zu können. Da gab es nichts vorher.
Nee, und die sind ja auch nicht kurz, die Folgen.
Nee.
Also das Finale konnte ich nicht vorher gucken, genau.
Genau, die letzte Folge war 1 Stunde und 6 Minuten.
Ja, aber da sind ja 5 Minuten Abspann.
Abspann, also 1 Stunde. Ja, deshalb, wir hatten, wie gesagt, also eine Einführungsepisode. Wenn ihr noch nicht durch seid, dann hört doch gerne erstmal da rein. So eine Ersteinschätzung, was euch da erwartet in Staffel 5. Wenn ihr, wie ihr, jetzt aber schon durch seid und unbedingt darüber diskutieren müsst, was ihr da alles gesehen habt, wenn ihr es gar nicht glauben könnt oder vielleicht auch doch, dann seid ihr natürlich jetzt herzlich ins Spoiler-Territorium eingeladen, in das wir uns mit einem Deep Dive, Kevin Joke, begeben wollen, ohne uns irgendwelche Zurückhaltungen zu zeigen, wie das ja auch die Boys, The Boys nicht tun. Atmet also mit uns noch einmal tief ein und aus. Haltet eure, weiß ich nicht, Unterhosengedärme, sonstigen Superhelden-Accessoires fest und dann geht es nach diesem Sponsoring-Hinweis schon los.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV und Paramount Plus. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta-TV-App auf deinem Handy oder Smart-TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta-TV Smart-Stream mit Werbung oder den Magenta-TV Mega-Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta-TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, wir sind am Ende angekommen, aber bei mir war es tatsächlich so, weil sich ja die Staffel Folge für Folge in der Woche hingezogen hat, waren so ein paar Storylines, wo ich immer wieder drüber nachdenken musste, was ist jetzt eigentlich passiert, was ist noch wichtig in der 5. Staffel. Max, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, was waren eigentlich so die wichtigsten Storylines, die jetzt in Staffel 5 aufgemacht und hoffentlich auch beendet wurden?
Gab gar nicht so viele Storylines.
Gab gar nicht so viele.
Also im Kern ist natürlich die 5. Staffel so eine große MacGuffin-Suche, ein Großteil der 5. Staffel, eine Fetch-Quest, wo die Boys erstmal diesem legendären V1 die letzte Dosis dieses ominösen Compound V hinterherjagen.
Das, womit quasi die ersten Superhelden erschaffen wurden, könnte man zusammenfassen, oder?
Genau, ich glaube, es gibt sogar nur 5, die das immer überlebt haben.
Und ich kann dir nur Soldier Boy mit Namen nennen.
Und Bombsite.
Bombsite, genau. Der ominöse Bombsite, der immer wieder gedroppt wurde in Staffel 5 und dann nur einmal ganz kurz zu sehen war.
Genau, und die anderen drei sind Clara Ward, also Stormfront. Mhm. Und dann gibt's noch zwei, die heißen Torpedo und Private Angel und die kommen dann aber in dieser Prequel-Serie vor. Die werden wahrscheinlich
diese Namen Namen kannst du dir auch ausgedacht haben, die habe ich noch nie gehört gefühlt. Wurden die schon mal erwähnt in der Serie?
In The Boys? Ich glaube ja, die wurden einmal aufgezählt.
Gut, dass du hier als jemand, der sich richtig auskennt, da bist. Ich bin ja eher so Gelegenheitsguckerin gewesen, also ich habe es auch gerne geschaut, aber längst nicht so tief eingestiegen wie du, glaube ich.
Genau, und warum sie das suchen, vielleicht noch kurz.
Ja.
Am Anfang der Staffel haben natürlich, Butcher möchte seinen Plan in die Tat umsetzen, ein Virus freizusetzen, das alle Soaps auslöschen könnte. Und da kommen sie dann aber auf den Plan, es gibt dieses V1, noch eine Dosis davon. Und wenn Homelander die zuerst in die Finger bekommt, könnte er damit immun werden gegen dieses Virus.
Das ist ja schlecht, weil der ist ja genau derjenige, den sie auslöschen wollen.
Genau, genau. Und natürlich begibt sich dann auch Homelander auf die Suche nach V1 gemeinsam mit seinem Daddy, Soldier Boy. Genau, und bei Homelanders Arc in der Staffel ist eigentlich so von Beginn an, von der allerersten Szene ist das, glaube ich sogar, dass er so kurz davor ist, völlig durchzudrehen. Mhm. Das schwebt so über der ganzen Serie. Wann kommt dieser Moment? Weil am Anfang der Staffel hatte Starlight dann ja dieses Video von diesem Flugzeugmassaker.
Aus Staffel 1,
was ja immer so über allem, womit sie ihn ja quasi
erpresst hat,
genau, früher. Und das ist der Moment, als dieses Video öffentlich wird, glühen seine Augen, denkst, jetzt ist der Moment, wo er die ganze Menschheit vernichtet, weil das ist seit Beginn der Serie, wissen wir, der ist so psychopathisch. Das Einzige, was ihn davon abhält, die Menschheit zu unterjochen oder zu vernichten, ist der Ruhm und die Anerkennung, die er sucht. Und dann kommt aber das Wort KI-Deepfake und dann ist alles wieder gut.
Also seit 2019 hat sich viel getan in der Welt und das kann auch Homelander nutzen.
Genau, und dann hat er irgendwann im Verlauf der Staffel eine Vision von einem Engel.
Der verdächtig nach wem aussieht?
Nach Madeline. Hieß sie Madeline?
Ja. Ich glaube, die seine, auf jeden Fall von der immer Milch bekommen hat.
Seine ursprüngliche Milchmaschine, die er im Finale von Staffel 1 gelasert hat.
Ja, ja.
Genau. Und dann hat sein Gottkomplex ein ganz neues Level erreicht in dieser Staffel und er möchte sich als Gott verkünden und natürlich in bester Wortmanier wird das natürlich auch PR-mäßig erstmal alles durchdacht. Es gibt Fokusgruppen, wie viele Amerikaner würden ihn überhaupt als einzig wahren Gott irgendwie akzeptieren. Auch in seinen eigenen Reihen gibt's dann halt auch Personen, die dadurch in Dilemma gestürzt werden, wie zum Beispiel die sehr strenggläubige Firecracker, deren eigener Glaube an Jesus natürlich auf die Probe gestellt wird. Genau, und im Finale ist das dann soweit. Dann ist pünktlich an Ostermontag die große Ansprache. Homelander rebootet das VCU, das Wort Cinematic Universe, und ist der neue Gott.
Ja, das hast du schön zusammengefasst. Das war bei mir auch so. Ich finde das eigentlich eine super Formulierung. So, Homelander reboots the universe ist doch so ein Catchphrase, da kann man mitgehen.
Ja. Obwohl ich mir gewünscht hätte, dass die Serie da noch ein bisschen mehr draus macht, weil das ist ja so diese Satire auf so Superhelden-Universen, da hätte ich mir noch irgendwas gewünscht, dass da noch irgendwas draus wird.
Ja.
Es wurde ja nur behauptet, er rebootet das Universum.
Wir haben so ein paar Aufnahmen gesehen in Kornfeldern von ihm.
Stimmt, das Werbevideo.
Mit Jesus Begegnungen.
Genau.
Ja. Ich persönlich stelle ja für mich die letzte Staffel auch so ein bisschen unter das Motto Homelander hat Daddy-Issues, weil einerseits versucht er ein letztes Mal seinem Sohn ein eigener Vater zu sein und scheitert darin glorios. Mhm. Dann hat er immer noch so dieses Soldier Boy ist ja mein Papa, was wie gehe ich denn damit um? Kann ich seinen Respekt verdienen, aber ihm gleichzeitig auch nicht zu viel Macht geben? Da hat er, und dann wird er selbst zum Gott, also zum Vater der Menschheit und muss dann vielleicht feststellen, wann habe ich ja gar niemanden mehr, von dem ich mir so wirklich diese Anerkennung einfordern kann. Also ja, dieser Mann hat Probleme. Wir wissen es schon seit 5 Staffeln, es bestätigt sich.
In der ersten Staffel hatte er Mommy-Issues.
Ja. Ja, jetzt kommen die Daddy-Issues am Ende. Genau. Schön, eigentlich ein schöner Zirkelschluss. Und stattdessen, also genau, das ist das, was Homelander so durchläuft in Staffel 5. Dann haben wir natürlich auch noch die the Boys und The Girl, die ist auch noch mit drin. The Girls, mehrere.
The Female. Heißt sie.
Genau, der Staffel 4 endet ja sehr dramatisch, dass sie da in eine Art Konzentrationslager gesteckt wurden. Da kommen sie aber ziemlich schnell wieder raus.
In ja, Staffel nach einer 5. Folge.
Und müssen sich natürlich auch mit Butcher wieder zusammenraufen, mit dem sie sich ja entzweit hatten, weil er sehr radikale Ansichten entwickelt hat, um jetzt sich doch nochmal irgendwie im gemeinsamen Akt gegen Homelander was ausrichten zu können.
Das war eigentlich so, dass so er ist so dieses Übel, das haben sie dann irgendwie akzeptiert am Anfang der Staffel.
Ja.
Dass, okay, wir müssen dann halt doch mit Butcher zusammenarbeiten, weil es lässt sich einfach nicht anders vermeiden. Wir müssen doch dieses Virus freisetzen.
Fühlte sich für mich auch so erstmal wie so ein Stück Schritt zurück an. Mhm. Aber reden wir sicherlich am Ende auch nochmal drüber, was dann damit wird.
Zumindest einen Schritt zurück so zu den früheren Staffeln, wo die Boys immer gemeinsam auf Missionen gegangen sind. Und das, finde ich, hatten wir in der finalen Staffel sehr viel, dass die ganze Truppe der Boys immer jede Folge fast irgendwie eine Mission hat. Oder so ein Teilmission.
Ja. Genau. Und dieses V1, du hast es MacGuffin genannt, also ein filmisches Mittel, um uns durch die Handlung zu peitschen, auch wenn es selbst nicht eigentlich von Bedeutung ist.
War es dann am Ende ja auch nicht wirklich, ne?
Nee. Kriegt dann auch noch andere Auswüchse, beziehungsweise wir haben ja dann am Schluss auch noch die Möglichkeit, was, wenn man jemanden die Kräfte wegnehmen könnte.
Genau, das war ja in Staffel 3 schon der Plot, weswegen die Boys eigentlich Soldier Boy auf ihre Seite ziehen wollten, weil er viele Jahrzehnte von den Russen mit Geheimexperimenten und radioaktiver Strahlung zu quasi wie so einer Radiation Bomb geworden ist und er quasi einen Strahl hat, wenn er den auf einen Superhelden schießt, dann hat er keine Kräfte mehr.
Ja.
Zum Beispiel Queen Maeve hat ja so auch ihre Kräfte verloren im Finale der dritten Staffel damals.
Siehst du, das habe ich schon wieder völlig verdrängt damals. Aber ja, klar, die waren dann auch kräftelos. Ich musste auf jeden Fall so ein bisschen an X-Men 3, der letzte Widerstand, denken. War ja auch so ähnliches Prinzip ist von, wenn man die Bösen nicht kontrollieren kann, muss man ihnen die Kräfte wegnehmen. ja, okay. Also wir sind jetzt quasi im Endspurt bei The Boys angekommen. Wir werden jetzt nicht jeden Tod und jede Entwicklung noch einmal durchkauen. Aber Max, ich möchte von dir natürlich schon gerne wissen, im Laufe der Staffel, übers Finale reden wir dann nochmal gesondert. Gab es da für dich irgendwelche Highlights, wo du sagst, ach, da werde ich bestimmt in Jahren auch noch drauf zurückblicken und denken, ach, das war richtig gut gemacht damals von Amazons The Boys?
Gab viele starke Momente. Mhm. Allein schon mal, ich fange schon mal an, der Einstieg, den fand ich schon mal sehr stark, weil die Staffel begann am Ende der ersten Folge schon mal mit dem Tod einer Hauptfigur.
A-Train.
Genau, der Tod von A-Train. Das war ja auch sowas, The Boys hat diesen riesigen Cast an Hauptfiguren immer mitgeschleppt und das sind in dieser Serie sterben so viele Menschen, explodieren so viele Superhelden, aber nie die Hauptfiguren, die waren immer safe. Und das hat Eric Kripke, der Showrunner, natürlich auch vorher versprochen, dass in dieser letzten Staffel so ein bisschen Tabula Rasa ist und jetzt auch Hauptfiguren dran glauben dürfen. Und das fand ich gut, weil ich das auch bei Stranger Things so ein bisschen bemängelt hatte in der finalen Staffel, dass da mir die Fallhöhe gefehlt hat, dass die Hauptfiguren alle immer safe sind. Und hier hat sie gleich von der ersten Folge an gesagt, nein, hier könnte es jetzt richtig zur Sache gehen.
Max hat laute Wünsche gen Homelander gesendet. Bitte,
bitte.
Beschere uns endlich ein paar Tote und er hat deine Wünsche erfüllt.
Ich fand es halt ein bisschen schade, dass dieses Status Quo-Versprechen vom Ende der vierten Staffel nicht so ganz eingelöst wurde.
Ja, da hätte ich auch gern mehr gesehen, wie sich jetzt das Land tatsächlich unter der Herrschaft von Homelander verändert und wirklich so dystopisch fast schon wird. Das hatte man ja fast eher noch in Gen V Staffel 2 zu sehen bekommen, wo dann auf einmal so Menschen abgesondert wurden als Bürger unterer Klasse.
Mhm.
Aber hier habe ich davon auch nicht wirklich viel gespürt, weil halt klar, wir sind entweder auf Seiten der regierenden Supes, die einfach alles genießen können, was sie hinbekommen und die Boys sind ja immer eher so unterirdisch unterwegs, da kriegen sie nicht so viel mit von der echten Welt.
Ja, ja. Aber die Staffel hatte wieder viele schöne, starke Charaktermomente. Das ist generell diese finale Staffel war, glaube ich, eher das Ziel dieser Staffel, den Charakteren, diesen ganzen Bögen, die vor Jahren aufgemacht wurden, die zu einem Ende zu führen. Nicht wirklich irgendwie einen spannenden Plot zu erzählen, weil können wir einfach sagen, die Handlung war für Hintern dieser Staffel.
Also Sie haben immer neue Leute ausfindig gemacht, die da nicht helfen konnten, meinst du?
Und es war halt eher so, dass so Stück für Stück so die einzelnen Charakterbögen abgeschlossen wurden. Das merkt man halt auch bei den Toten, da kommen wir bestimmt auch noch gleich zu sprechen, dass die halt nicht so schockierend waren, sondern mehr so emotional, so als Abschluss einer Figur. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Genau. Ja. Aber generell war natürlich die Staffel sehr mit angezogener Handbremse wieder. Aber das ist gefühlt jede Staffel von The Boys. Handbremse angezogen bis zum Finale, dann lassen wir los.
Ich nenne mich hier meine Fahrprüfung. Da bin ich erstmal mit angezogener Handbremse losgefahren. Ich persönlich hatte mein Highlight, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Folge es war. Es war aber die Supernatural Reunion, wie wir sie nennen.
Die wollte ich dir jetzt einfach überlassen. Folge 5, One-Shots, meinst du?
Genau, die letzten 10 Minuten darin. Ich habe ja wirklich alle Staffeln von Supernatural mit Hingabe geguckt und bin deshalb natürlich großer Fan des Trios Jensen Ackles, Jared Padalecki und Misha Collins. Und die erneut in einem Raum zu sehen, hat mir The Boys dann doch nochmal vergönnt in Staffel 5. Und das war wirklich hervorragend, auch wenn sie natürlich überhaupt nicht in die Rollen zurückfallen, die wir aus Supernatural kennen, wo sie ein Team sind.
Hast du nicht dieses eine Bonusvideo gesehen, was Amazon veröffentlicht hat?
Nein.
Da hatten sie so einen alternativen Take, wo sie halt in ihren Rollen diese Szene gespielt haben, wo die drei an der Bar sitzen.
Das muss ich unbedingt nochmal raussuchen. Ja, und
wo sie sich dann auch mit Dean ansprechen und Sam.
Nein, okay, das legen wir euch auch nochmal in die Shownotes.
Da sagen sie nicht irgendwie Homelander, sondern halt Lucifer.
Wie toll. Ja, das ist natürlich sehr schön, dass sie da auch drin aufgegangen sind. Es war natürlich ein großes Blutbad, was dann da auch entfesselt wurde, mit noch diversen anderen Gaststars wie Seth Rogen, die dann auch mal schnell eigentlich aufgetreten sind, als sie selbst und gekillt wurden.
Seth Rogen hatte den besten Tod, so halb zerschmettert irgendwie auf dem Boden liegend.
Ja, ja. Und eine Folge später, ich glaube im Gespräch zwischen Soldier Boy und Homelander, fiel dann auch nochmal so ein Kommentar, so ob Väter und Söhne jetzt an ihrem Impala rumschrauben würden. Und ich so, noch ein Supernatural-Hinweis. Ja, also das war wirklich gut untergebracht. Ich würde gern wissen, ob es für Menschen, die keine Ahnung von Supernatural haben, auch funktioniert. Einfach so, als da ist eine Szene und da sind halt viele Superhelden unterwegs und da ist dieser Marathon-Man, der offenbar der Vorgänger von A-Train war, als schnellster Mann der Welt. Aber gut.
Mir hat zumindest auch als The Boys-Fan halt total gefallen, die Folge, vor allem diese 10 Minuten, weil in den ersten 4 Folgen, so die erste Hälfte der Staffel, fehlte mir so ein bisschen der versaute Humor von The Boys. Mhm. Das war alles immer sehr düster, die ersten Folgen. Natürlich gab es dann auch hier den komischen Riesenvulkan, der Magma verspritzt. aber trotzdem war das so dieser versaute Humor oder so diese richtigen What the F-Momente, das fehlte mir so ein bisschen. Und das hatte dann diese Folge plötzlich so richtig geballt wieder. Und er hatte auch einen Text geschrieben davor. So in den ersten Folgen fehlte mir halt so ein bisschen so das Zelebrieren dieser finalen Staffel, weil es gab auch gar keine Cameos am Anfang.
Stimmt.
Und da gab es jetzt alle Cameos einfach in einer Folge. Bam. Fand ich super, die Folge. Ich weiß, die war auch gar nicht so gut bewertet bei IMDb.
Echt?
Wahrscheinlich, weil viele Leute gesagt haben, das ist eine Filler-Folge. Aber jetzt mal ehrlich, jede Folge ist eine Filler-Folge bei The Boys. Und hier ist eine Hauptfigur gestorben in der Folge mit Firecracker.
Stimmt.
Und ich finde, auch die Figuren haben, das waren ja so einzelne One-Shots, wie halt so Comics angelehnt, dass viele Figuren nochmal so mehr Profil bekommen haben, vor allem halt Firecracker.
Ja.
Die hatte plötzlich, wurde
so eine innere moralische Frage musste sie in sich wälzen.
Oder Terror hat mal einen kleinen Gast, ein kleines Gastspiel bekommen.
Der Hund durfte auch mal mehr sein als nur ein Gimmick.
Genau.
Genau. Ich persönlich, ich muss ja zum Beispiel noch sagen, bei den Highlights, ich bin kein Riesenfan von Ashley, einfach weil sie so super anstrengend auch als Figur ist. Also die Schauspielerin macht das natürlich gut, aber sie nervt mich so sehr. Und ihr jetzt so diesen Handlungsbogen zu geben von sie führt Selbstgespräche mit ihrem Hinterkopf, so Voldemort-mäßig, das fand ich schon ziemlich lustig. Da hat mich schon sehr gefreut. Ja.
Aber wie hat dir denn so, wenn wir jetzt das Finale mal ausklammern, so grob die 5. Staffel gefallen?
Ich habe schon gemerkt, dass ich etwas ermüdet war, da hinterher zu laufen. Also klar, da gab es immer wieder tolle Momente. Ich habe mich über so Details gefreut wie den Deep Popcorn Bucket, der da im Hintergrund irgendwo auftauchte.
Der vielleicht schon so ein Foreshadowing für sein Schicksal war mit diesem weiten, aufgerissenen Mund. Ne?
Wer weiß, Max. Aber ja, ich habe halt schon gemerkt, dass es sich ein bisschen zieht und ich eigentlich wollte, dass die Serie irgendwo vorankommt oder mir was Veränderndes zeigt, aber selbst wenn sich was verändert hat, denn zum Beispiel Homelander hat ja seinen V1 bekommen, seinen Shot, wo man denkt, ja toll, jetzt ist er ein Gott, jetzt ist er unsterblich, hat das jetzt mit der Figur nicht so viel gemacht, verändert. Also er war ja trotzdem noch Homelander mit all seinen neurotischen Ecken und Enden. Ja, ja, insofern, ja, ich habe es nicht ungern geguckt, aber ich war dann eher so, mal gucken, jetzt muss das für ein Finale das entweder schön rund zumachen oder versauen.
Ja, es gab ja auch viel Fankritik im Laufe der Staffel.
Ja.
Unter anderem, dass halt die Leute sagen, es passiert nichts. Mhm. Ich weiß nicht, also ich kann Eric Kripke verstehen, da hat er ja auch drauf reagiert. Also seine Reaktion war ja auch auf diese Fankritik so, ihr guckt, glaube ich, die falsche Serie. Ich kann ihn so ein bisschen nachvollziehen, weil The Boys war jetzt nie so ein Avengers Endgame, wo jetzt jede Folge crazy Action-Kämpfe sind. Das war die Serie halt auch noch nie.
Ja.
Und sie haben auch nicht das Budget. Obwohl ich dazu sagen muss, diese Serie, die Staffel, finde ich, wirkte schon sehr am Budget heruntergeschraubt.
Fandest du?
Also ich finde, also die ganzen Kämpfe, wenn sie mal stattgefunden haben, es war sehr viel in Innenräumen.
Stimmt.
Sehr viel in Innenräumen, genau, so rum. Und wenn man jetzt mal auf die erste Staffel zurückguckt, das wirkte alles immer sehr größer und irgendwie auch besser inszeniert. Also allein in der ersten Staffel Homelander, da hatte man jedes Mal Angst, wenn er irgendwie aus dem Dunkeln mit seinen leuchtenden Augen irgendwo hervortrat.
Ja.
Und da fehlte jetzt so ein bisschen so zum Ende hin die Gefahr.
Ja, stimmt. Gerade bei Butcher hätte ich mir eigentlich da gewünscht, dass da noch eine Entwicklung stattfindet zu, können wir ihn jetzt völlig verdammen oder hat er noch irgendwie eine Wendung drinne?
Oder zumindest halt einmal dieses Versprechen einlösen, wie sieht denn diese Welt aus, wenn Homelander durchdreht?
Ja.
Dass wir das nie bekommen haben.
Das ist schon ein bisschen bitter. Habe ich jetzt auch am Ende auch viel gesehen, dass es ein Versprechen war, was so marketingmäßig natürlich auch, da gab es so ein Bild, wo er über der Erde schwebt und da explodieren irgendwelche Sachen auf dem Erdball unten, tief unten.
Ja, genau. Diese Poster werden ja immer vorgeschoben,
genau,
bei der Kritik.
Genau.
Die haben uns versprochen, das wird Endgame. Aber die Poster von The Boys waren immer so crazy.
Ja.
Also das zur vierten Staffel war doch auch, wo dann sie alle so aufeinander einprügeln, als ob da jetzt irgendwie so eine riesen Rebellion irgendwie plötzlich stattfindet. Nee, das war ja auch nicht.
Ja, ich verstehe schon, was ich zum Beispiel auch viel gelesen habe, ist, dass so Soldier Boy, ich mag ja Jensen Ackles in der Rolle, aber sie haben ihn dann halt hervorgeholt, gesagt, okay, das ist so ein Vater, will they, won't they, wenn sich zusammenraufen, Element, und dann wird er am Ende wieder eingefroren und das war's dann. Und viel hat er nicht zur Handlung beigetragen, außer dass er am Schluss gesagt hat, okay, du kriegst dein V1 hier, deinen Shot.
Ja, das ist halt wieder das Gleiche. Zur Handlung hat er nichts beigetragen, aber zu der Charakterentwicklung halt von Homelander.
Ja.
Und das finde ich, war halt auf Charakterebene fand ich die eigentlich sehr schön, die Staffel.
Mhm.
Nur halt auf Plot-Ebene ist nicht so viel Bahnbrechendes passiert, was wir halt auch noch nicht gesehen haben.
Es wird dann halt noch ein bisschen mehr in diese religiöse Richtung geschoben, durch die Einführung von Oh Father. David Dix mag ich ja sehr aus Hamilton.
Ja.
ich weiß nicht genau, ob ich mit der Rolle ganz warm geworden bin. Der ist ja so irgendwie Zwangsheirat, Massenbekehrer, Vertreter der konservativen Bewegung.
Ich glaube, es liegt einfach daran, die Serie ist ein bisschen über ihren Zenit hinausgeschritten, dass solche Figuren nicht mehr so ganz funktionieren, weil wir haben das alles schon gesehen.
Ja.
Oh, hier ist ein Superheld, aber er hat ein sehr ausgeprägtes Sexualleben und er liebt BDSM. Oh, er ist Christ, aber er liebt es, sich knebeln und fesseln zu lassen.
Ja,
das ist halt auch nicht mehr nichts Neues mehr. Das hatten wir gerade erst in der vierten Staffel mit dem Politiker oder diesem einen Tech Knight, dem Superhelden mit seinem Sex-Dungeon, der wie so eine Betthöhle aufgebaut war. Das hatten wir halt immer schon bei The Boys.
Ähnlich wie diese Nummernrevue von, oh, wir führen jetzt einen total crazy neuen Superhelden ein und zerstören ihn dann gleich wieder.
Genau.
Genau. Sonst noch irgendwelche Lowlights, die du loswerden möchtest? Oder soll ich direkt schon überleiten zu einem, ich weiß es, es brennt in dir Thema?
Ich gucke mal kurz, ob ich noch was anderes habe,
außer
dieses sehr, sehr brennende Lowlight der Staffel. Nee, ich glaube, wir kommen ja noch zu anderen Punkten.
Genau,
ne?
Dann lass uns doch noch über die Integration von Gen V reden. Es gab ja eine Spin-off-Serie namens Generation V oder Gen V, also eine Jugend-The Boys-Serie, wenn man so will, wie die ausgebildet werden an ihrer Universität. Die hatte zwei Staffeln, war auch immer im Gespräch, ob sie noch eine dritte bekommt. Und dann wurde aber Gen V jetzt, während The Boys noch lief, tatsächlich offiziell abgesetzt, dass da nichts mehr kommt. Und da stellt sich natürlich die Frage, was passiert jetzt mit diesen Figuren? Werden die in The Boys noch zu Ende geführt? Werden sie einfach unter den Teppich gekehrt? Was ist passiert, Max?
Also ich habe nicht erwartet, dass die ganzen Figuren in The Boys einen Abschluss bekommen, weil das war natürlich nicht klar, dass die Serie abgesetzt wurde. Sie haben, glaube ich, schon damit gerechnet. innerhalb von dieser fünften Staffel wurde ja auch so ein bisschen so eine Staffelübergabe gemacht, als hätten sie geplant, dass es danach mit Gen V weitergeht. Geht es aber nicht. Aber was ich sehr schrecklich finde, ist der Umgang mit der Hauptfigur aus Gen V. Das ist Marie Moreau, eine junge Superheldin, die die Kraft hat, Blut zu kontrollieren, später sogar in der Lage ist, auch Tote wieder ins Leben zurückzuholen, weil sie das Blut manipulieren kann. Und der ganze Sinn der zweiten Staffel von Gen V bestand darin, sie als eine der mächtigsten Superheldinnen überhaupt aufzubauen. Sie und Homelander entspringen nämlich dem gleichen Geheimexperiment und ihr wurde quasi so der Stempel aufgedrückt, dass sie
das
in der
wahre
Lage
Second
sei,
Coming.
Genau, dass sie in der Lage sei, ihn zu besiegen. Und die ganze Staffel war der Aufbau, dass sie lernt, diese Kräfte mehr zu kontrollieren, damit sie ebenbürtig ist. Mhm. Ja, dann wurde Gen V einfach gefühlt erstmal komplett ignoriert, die fast die ganze Staffel über. Das wurde dann halt so weg erklärt, ja, die sind jetzt alle Teil von Annies Rebellion, aber die sind offscreen unterwegs, weil die Gen V, die zweite Staffel, endete mit diesem Versprechen, dass diese zweite Staffel extrem wichtig war für The Boys Staffel 5, dass die ganzen Hauptfiguren aus Gen V sich am Ende der Rebellion von Annie,
der Widerstand, den Starlight
dem Widerstand,
dann anschließen.
Genau, dass sie sich dem anschließen. Aber die sind halt überhaupt nicht präsent in der Staffel. In der vorletzten Folge der Serie taucht dann Marie einmal kurz auf und sagt sogar, ja, also meine Kräfte sind jetzt doch nicht so stark wie gedacht. Und da habe ich wirklich mit dem Mittelfinger den Fernseher gezeigt. So, Leute, wofür habe ich denn dieses Spin-off gesehen? Ich kann das verstehen, dass die nicht voraussetzen wollen, dass du eine andere Serie gesehen hast und jetzt irgendwie sie so Deus Ex Machina am Ende noch als Superwaffe gegen Homelander irgendwie aus dem Ärmel zaubern. Aber trotzdem, der Umgang damit, das fand ich sehr respektlos gegenüber der Figur auch. Wir haben auch nicht einmal ihre Fähigkeiten gesehen.
Stimmt. Auch nicht mal von den, ich dachte auch so, zeigen sie jetzt noch die Figuren kurz, wie sie sich zum Beispiel verwandeln oder so, damit man erinnert wird oder wenn man es nicht gesehen hat, was das für Menschen sind. Aber sie waren auch einfach so reingepresst, dass ich mich immer wieder gefragt habe, für Leute, die jetzt nicht Gen V geguckt haben, denken die, was sind das für Leute, warum pressen die jetzt in diese Serie rein, was sollen die da? Also es wurde ja nicht genug erklärt, nicht genug aufgegriffen und dann heißt es am Ende nur, tschüss, fahrt mal über die Grenze nach Kanada.
Unglaublich. Also das finde ich, haben die Figuren nicht verdient.
Ja, okay. Das werden wir jetzt nicht ändern können. Ich glaube, das wird auch in zukünftigen Sequels oder so nicht mehr irgendwie abgeschlossen werden.
Weiß man nicht. Also Eric Kripke sagt schon, dass sie Ideen haben, dass ob sie die Figuren halt in einzelne Spin-offs, falls noch welche kommen, noch irgendwie einbauen.
Aber nachdem sie so stiefmütterlich behandelt haben, mal gucken, ob das noch zu retten ist.
Ja.
Da haben wir auf jeden Fall keine guten Erfahrungen mitgemacht in Staffel 5. Womit wir hingegen durchaus ein paar, es klingt so böse, positive Erfahrungen gemacht haben, ist, dass Leute gestorben sind, wie Max es sich gewünscht hat, am Anfang der Staffel. Deshalb wollen wir jetzt natürlich auch noch über ein paar Tote reden. Es sind am Ende, oh Gott, richtig viele, irgendwie 29 oder du hast doch mal gezählt.
Ja, 27 waren es, glaube ich.
Genau.
Ne?
27 Figuren sind gestorben. Natürlich nicht alles Hauptfiguren, aber dennoch Tote, die man bezeugen kann am Bildschirm. Also in 8 Folgen ist das schon eine ganze Menge.
Wer erinnert sich nicht an Regisseur Adam Burke?
Ja, ja. Und deshalb werden wir natürlich jetzt nicht alle einmal durchkauen, aber vielleicht bringen wir ein paar mit, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind durch die Inszenierung der Serie vielleicht. Max, fang doch mal an.
Also generell.
Also ich würde ganz kurz, ich würde natürlich die wichtigsten Figuren, du weißt, von wem ich rede, ausklammern an dieser Stelle im Finale, aber ja.
Wir klammern quasi das Finale aus.
Ja, das ist ein extra Teil unseres Podcasts.
Ja. Generell, was ich sehr cool fand, diese Staffel, dass sie für einige Charaktere so richtig thematisch passende Tode gefunden haben. Mhm. Egal ob zu der Persönlichkeit, zu dem, wofür die Figur einsteht oder zu ihren Kräften, haben die da so kreative Wege gefunden. Habe ich eben schon erwähnt, ist aber eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Dieser Regisseur, ich glaube, der hieß Adam Burke, ne?
Fragst mich Sachen bestimmt, ja.
Ja, der Regisseur, der Wort, der Regisseur, der VCU-Regisseur, der den Dawn of the Seven-Film inszeniert hat, weil der ist ja eigentlich so der ultimative Arschkriecher. Der hat seine ganze künstlerische Vision über Bord geworfen.
So habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht.
Und um sich halt Wort anzubiedern und da seinen Job weiter ausführen zu können. Und er stirbt halt buchstäblich durch einen Arschkriecher.
Ein Aal, der dir durch die Toilette hochkommt.
Ganz genau.
Das war schon ziemlich eklig.
Und so zieht sich das halt auch durch, wie Firecracker stirbt durch Patriotismus.
Das fand ich aber tatsächlich auch irgendwie, am Anfang dachte ich, also sie wird ja von Homelander einfach nur so völlig beiläufig an so einen Adler gedrückt, mit so einem Eisenflügel im Kopf endet sie dann. Das Symboltier der USA ist ja der majestätische Adler und da... Gleichzeitig wie diese Geste, also sie einfach nur so, sie ist zur Seite geschoben, sie ist unwichtig, ist schon sehr passend, auch wenn es eigentlich ein sehr runtergeschraubter Tod ist, wie man erstmal entdenken könnte für so eine doch relativ große Hauptfigur.
Ja. Und weil sie sich halt so als Patriotin, Amerikanerin definiert hat, ist es natürlich dann auch ein symbolischer Tod von einem Adler, von einer Adlerstatue getötet zu werden. Ein Tod, der mir auch sehr gefallen hat, den möchte ich natürlich als erstes erwähnen, ist der von The Deep. Da haben wir lange drauf gewartet. Seit der ersten Folge haben wir drauf gewartet.
Du hast also nicht dran geglaubt, dass er noch irgendwann geläutert wird, Max?
Der war nicht zu läutern seit der ersten Folge. Ich hätte ja gedacht, dass Annie ihn wirklich irgendwie umbringt, weil das hätte sie eigentlich verdient, weil die Serie begann ja damit, dass sie von ihm sexuell missbraucht wurde. Aber ich find's natürlich thematisch noch schöner und passender, dass er von einem Oktopus ermordet wird. Genau, weil er natürlich auch diese sehr weirde Beziehung zu Oktopussen innerhalb dieser Serie hat. Der hat er seinen Freund Timothy, den er dann als Sushi, glaube ich, essen musste.
Ah, oh, stimmt.
Und dann hatte er diese Beziehung zu Ambrosius, gesprochen von Tilda Swinton, die er dann irgendwann hat vertrocknen lassen. Das war ja auch jetzt quasi am Ende, dass die Fische im Wasser gesagt haben, say her name, justice for Ambrosius. Es ging denen anscheinend gar nicht um diesen 1,4 Milliarden Fischgenozid.
Ja, ja, man muss noch dazu sagen, es gab bei diesen Pipeline, Unfall, kann man es ja nicht mal nennen. Sie haben einfach schlechte Rohre ins Meer gelegt und das ist dann alles ausgelaufen und verseucht worden. Und da hat die Dieb das abgesegelt gehabt vorher. Und deswegen dachte ich auch so von dem Moment an, okay, jetzt weiß ich, wie Dieb sterben wird.
Da gab es ja diesen schönen Gastauftritt von dem Shark, dem Hai. Xander, gesprochen von Samuel L. Jackson, der ihn noch gewarnt hat, wenn du jemals wieder ein Gewässer betrittst, werden wir dich sofort töten. Da ist natürlich schön, Annie wusste ja nichts davon, dass sie ihn ins Wasser schubst.
Das war eher so Zufall. Aber ich glaube, es war auch eine Lösung für sie. Sie hat zwar ihren Endkampf bekommen gegen ihn, denn die haben ja sozusagen parallel zum Finale ihren eigenen kleinen Strandfight. Aber gleichzeitig ist Annie natürlich eine herzensgute Figur, die vielleicht auch einlenken könnte, dass man ihr dann sozusagen nicht diese Bösartigkeit anlastet, sondern sagt, okay, sie hat nur den Weg bereitet, damit er sterben kann.
Aber ich finde, er hat einen sehr schönen Tod bekommen dafür, dass er die nutzloseste Figur in der ganzen Serie war und man nie wusste, was ist eigentlich der Sinn von The Deep noch, weil er selbst das auch nicht weiß. Und dieses schöne Ende, so dass sie ihm nochmal die letzte Chance gibt, sich auf die Seite der Guten zu stellen und sagt, übernimm doch jetzt mal Verantwortung für dich selbst. Und er schreit einfach nur nein. Also dieser Schrei von ihm ist so schön, so nein, ich bin ein Kind.
Ja, auf jeden Fall. Das war schon sehr befriedigend.
Ja. Hast du noch einen?
Ich habe noch eine, wir haben ja schon ein bisschen über die Supernatural Reunion gesprochen und da fand ich einfach die Art der, also die Tötungsmethode, das ist so böse, wenn man das so sagt, fand ich so unterhaltsam, weil ja einfach häufig Tode eigentlich durch die Garstigkeit der Bösewichte stattfinden, aber hier ist es ja eher so, ständig ein Unfall nach dem anderen. Also da werden Hollywood-Stars zufälligerweise in seine Laufbahn geschubst und dann zu rotem Matsch pulverisiert, weil der nicht schnell stoppen kann. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir in Staffel 1 auch schon gesehen haben mit A-Train, womit alles angefangen hat. Hueys Freundin wurde getötet, Robin. Und da das jetzt sozusagen nochmal auf hoch 10 zu drehen und zu sagen, allen schnellen Leuten ist das ein Fluch und manche stört es halt und manche nicht.
Genau.
Das fand ich schon sehr schön gemacht.
Den hatte ich übrigens auch, Mr. Marathon hätte ich auch noch auf meiner Liste gehabt. Seinen Tod fand ich sehr schön, dass ihm noch die Beine gebrochen werden. Das war so eklig und derbe und das war so ausgekostet, dieser Moment. Was halt bei anderen Hauptfiguren ist halt der Tod weniger so extrem überzeichnet, sondern mehr emotional oder düster und schockierend. Aber hier war das halt wirklich so, bäm, nochmal sehr gewaltsam die Beine gebrochen und dann wird ihm noch das Gesicht zertreten von Homelander.
Der arme Jared Padalecki. Also eigentlich auch jemand zu besetzen, der eigentlich so ein, zumindest für mich, so eine herzensgute Aura hatte, als so ein Idioten. Das ist auch schon schön gelöst.
Vielleicht hat er sich ja gewünscht, möglichst brutal zu sterben. Ich erinnere mich, in den Jahren davor hat er immer gesagt, seine größte Angst ist, wenn er bei The Boys auftritt, dass er nackt sein muss.
Ja.
Und dann hat er einfach nur diesen ultra hässlichen Anzug an die ganze Zeit.
Ja, ja. Das ist doch sehr schön. Und natürlich der Tod, der mich am meisten mitgenommen hat. Wollen wir über den auch noch reden?
Den habe ich auch auf meiner Liste.
Ja.
Meinst du Frenchie?
Ja. Möchtest du noch über jemand anderen vorher reden?
Nee, Firecracker hatte ich auf der Liste, aber über die haben wir eben schon geredet.
Genau.
Deswegen würde ich auch sagen, Frenchie, das ist der eine Tod, der mich richtig emotional berührt hat.
Ja.
Also da habe ich
und
so geflammt.
Also ich habe auch vor Staffel 5, habe ich mir die ganze Besetzung angeguckt und dachte, der Einzige, der mich richtig mitnehmen würde, wäre Frenchie. Und den haben sie natürlich rausgepickt.
Ja.
Also er ist schon eine meiner Lieblingsfiguren geworden im Laufe der Staffeln. Einfach so als einer der wirklichen Boys, der nie irgendwelche Kräfte hatte, aber doch durch seine Art irgendwie was beigetragen hat zur Truppe und dann seine Liebesgeschichte zu Kimiko, ob die jetzt endlich mal zusammenkommen oder nicht. Und dann sind sie zusammengekommen in Staffel 5 und dann wurden sie getrennt und jetzt sind sie wieder zusammen. Und dann haben sie an sich gezweifelt. Da dachte ich auch so, müsst ihr das jetzt wirklich noch machen, diese Zweifel an der Beziehung? Und dann wird er ja in Folge 7, also der vorletzten Folge, in dem Untergrundbunker oder was es da ist, wo sie sich verschanzt haben.
War das eine Schule?
Okay. Da wird er heimgesucht von Homelander, als nur er, Kimiko und Sage, glaube ich, noch dabei sind, Sister Sage. Und die Frauen verstecken sich und er stirbt quasi eine Art Märtyrertod, indem er Homelander dann in dieses radioaktive Zimmer lockt und da nochmal voll aufdreht und damit natürlich sich auch selber schadet. Und das fand ich ganz spannend, weil The Boys ist ja schon häufig eher Tötungen, indem jemand an jemand anderem etwas Schlimmes antut.
Mhm.
Und dass er sozusagen eigentlich wissentlich da selbst rein begibt, ist ja schon
Die haben da aber rausgeschnitten, wie er wirklich stirbt. Man sieht ja nur ihn in diesem Raum und das nächste Mal, wenn wir sehen, liegt er halt da blutend auf dem Boden schon.
Mhm.
Aber es gibt halt so Behind-the-Scenes Fotos von ihm und Anthony Starr, wo man halt sieht, wie eigentlich er hätte sterben sollen.
Erzähl mal.
Er hat halt so einen riesen, Homelander hat ihm quasi mit dem Finger den Bauch aufgerissen.
Ah.
Da sieht man halt so Anthony Starr, wie er so den Finger in seinen Bauch steckt.
Aber ist natürlich spannend auch, das als Hintergrundinfo zu wissen, weil das wäre wahrscheinlich dann zu weit gegangen, auch selbst den Fans, die ja auch an Frenchie hängen, dass man sagt, jetzt quält man hier noch eine Lieblingsfigur.
Das habe ich halt viel gelesen, dass viele spekuliert haben, wie ist er denn jetzt gestorben?
Ja.
Hat Homelander ihm die Eier weggelasert oder so? Weil er das ja herausgefordert hat in der Szene auch. Und man halt nicht so wirklich gesehen hat. Er hat sie ja nur den Bauch gehalten.
Ja.
Aber vielleicht wollten sie nicht nochmal so einen extrem drastischen Moment zeigen, weil danach wird es halt extrem berührend und traurig.
Auf jeden Fall. Und auch ist auch sehr zufälligerweise, Homelander ist ja sonst immer sehr radikal in seinen Tötungen, lässt er ihn dann auch einfach so liegen, während er noch im Sterben ist, ne, damit er noch Abschied nehmen kann.
Mhm.
Sehr passend im Skript so herbeigeführt.
Und er hat die gleichen letzten Worte wie in Comic. Da stirbt er nämlich auch mit den Worten... I love you, mon cher, oder sowas sagt er.
You
my first.
Me oder,
ja, my first, genau. Nur im Comic ist das eine ganz andere Situation, in der er stirbt.
Okay.
Da ist er gemeinsam mit Kimiko im Hauptquartier der Boys, was dann direkt Sekunden später in die Luft fliegt.
Ah, okay. Als er gestorben ist, dachte ich nämlich auf, okay, jetzt wird Kimiko auch dran glauben müssen. Und das ist nicht passiert.
Sie ist einfach die Heldenfigur. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet.
Ja,
dass
das
sie am Ende die Figur
sehen.
Ist, die...
Die eigentlich alles richtet.
Genau.
Ja, ja. Kurz noch, um den Frenchie-Part abzuschließen. Mhm. Wie stehst du zur Beerdigung von Frenchie? Hat dir die gefallen, was dann noch passiert? Was ist das Testament oder letzter Brief vorgelesen wird?
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Einerseits wirkte die Szene so, wir wollen wieder möglichst edgy sein und machen möglichst viele versaute Gags. Auf der anderen Seite hatte diese Ansprache dann aber trotzdem ist die Stimmung irgendwann so gekippt, dass ich dann doch wieder so ein, zwei Tränchen tatsächlich vergossen habe dabei.
Ja. Am Anfang dachte ich, es ist mir jetzt ein bisschen zu rowdy, so wir machen uns jetzt drüber lustig, oh, ich habe alle eure Arschlöcher gesehen.
Aber ihr seid meine Arschlöcher.
Ja, ja, stimmt, sie kriegen am Ende noch ein bisschen die Kurve, aber ja, hätte ich nicht ganz so gebraucht.
Ja.
Ja. Gut, und dann ist ja wirklich die 7. Folge zu Ende schon und wir können in die 8. Folge gehen. Lass uns doch wirklich jetzt über das Finale reden, was da passiert, was wir da sehen, wer da auch noch alles stirbt, passt der hier noch mit dazu.
Wie fangen wir an?
Erstmal mit der Beerdigung
haben wir ja schon mal gerade besprochen.
Genau, wie geht es weiter? Gib uns eine kurze Zusammenfassung, Max.
Genau, und danach finden wir natürlich heraus, diese Experimente mit Kimiko, dass das funktioniert hat und sie tatsächlich diesen radioaktiven Strahl hat, der Menschen...
Soldier Boys Kräfte, andere zu entkräften.
Genau, und das stellen sie halt auf die Probe durch Sister Sage, die so ein bisschen aus ihr die Wut herauskitzelt und damit sich selbst die Kräfte nimmt. Das war eine der größten Überraschungen dieser Staffel, dass die überlebt. Ich hätte 100% dir gesagt, Sister Sage stirbt in dieser Staffel.
Die ist ein typischer Kandidat für, die hat viel Mist gebaut, jetzt lassen sie uns genüsslich umbringen, aber ich fand's cool, muss ich sagen, dass sie dann, dumm in die Welt gehen kann.
Vor allem, wie stehst du zu dem Harry Potter Gag so, ne?
Ich habe
die dümmste Person. Ich bin jetzt die dümmste Person, das erste, was sie macht. Harry Potter Land in Orlando.
Ich habe drüber gelacht. Ich kann darüber lachen. Also, es ist ja auch nicht nur, ich sehe jetzt auch nicht nur die Dummheit, sondern eher so, wenn man sich in eine schöne andere Welt fliehen will, wo keine The Boys und Blut existiert, geht man in die Harry Potter World.
Genau. Aber das fand ich einfach schön, dass so die schlauste Person auf der Erde plötzlich glücklich wird, indem sie dumm wird am Ende.
Ja, das passt irgendwie sehr zu The Boys und dem Tonfall, genau. Gut, also Kimiko hat dann diese Kräfte, muss sie aber noch so ein Stück weit auch kontrollieren lernen. Butcher sagt ihr, du musst richtig wütend werden, damit das funktioniert. Oder war es Butcher? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist Wut anscheinend der Schlüssel.
Aber ist er ja nachher nicht.
Nein.
Das erfahren wir. Das ist ihr Herz. Mon cœur.
Dann schmieden die Boys einen ihrer ausgeklügelten Pläne mit vielen, vielen Stufen. Sie gehen durch einen geheimen Tunnel ins Weiße Haus.
Der schon daran scheitert, dass sie nicht reinkommen und sie reingelassen werden müssen von Ashley.
Vielleicht hat da jemand eine Falle gestellt, aber natürlich in den richtigen Moment schlägt sich Ashley auf ihre Seite und haut dann schnell selber ab.
Hat sie endlich ein Gewissen.
Vielleicht durch ihren Hinterkopf, wer weiß.
Ja, der hat ja nicht mit ihr gesprochen, sie musste ja selber diese Entscheidung jetzt treffen.
Ja, erst als sie die Entscheidung trifft, sagt sie, ist okay, jetzt können wir Freunde sein.
Ich fand es eigentlich schön. Ich mag Ashley. Ich weiß, du bist jetzt kein Fan von Ashley, ich mag sie sehr.
Gut, was passiert, wenn sie im Weißen Haus sind?
Genau, da ist ja diese große Osteransprache von Homelander. Da hatten wir schon ein bisschen drüber gesprochen, dass er sich der Welt als Gott verkündet und dann aber so ein bisschen über das Wort Vater stolpert, weil er seine Daddy-Issues hat und in dem Moment merkt, okay, ich glaube, ich sehe es jetzt doch endlich ein, dass niemand mich jemals lieben wird, weil am Anfang der Folge auch hat er ja nochmal Ryan besucht, seinen Sohn, und ihm nochmal so eine letzte Chance gegeben, und der hat ihn eiskalt abserviert und er weiß, sein Daddy will nichts mit ihm zu tun haben, sein Sohn will nichts mit ihm zu tun haben, dann wird auch die ganze Welt nichts mit ihm zu tun haben.
Anlügen kann man ihn ja leider auch nicht, weil er ein paar Gedankenleser in seinen Diensten hat. Habe ich das richtig verstanden, dass diese ganzen Leute, die in die Köpfe anderer reinschauen können, diese Supes.
Seine Gedankenpolizei.
Da gibt es auch so einen Sitzplan, wo sie immer raufklicken und das ist wahrscheinlich da, dass die Leute markieren, der und der sind nicht auf deiner Seite, die müssen vielleicht später vernichtet werden, oder?
Genau, das wurde vorher auch erklärt, dass er quasi diese Gedankenpolizei durch schon ins ganze Land entsendet hat und alle, die irgendwie nicht an ihn glauben, sollen dann vernichtet werden. Soweit kommt es natürlich nicht, weil wir das nur aus diesem Raum heraus natürlich sehen. Und dann erklärt er sich als Gott der Asche. Ich werde euch alle vernichten, alle Heretiker werden brennen. Und dann denke ich, geil, das ist jetzt der Moment, wo er in die Luft schwebt und alles niederbrennt.
Ich glaube, das haben viele gedacht, Max.
Und dann geht die Tür auf und Butcher kommt rein und sagt, Daddy's home. Und dann kommt der große Endkampf, der große Showdown zwischen Butcher und Homelander, wo dann natürlich auch Kimiko mitmischt und Ryan noch zur Hilfe eilt.
Ja.
Genau.
Also es ist quasi ein Viererkampf, 3-1 gegen Homelander,
ist im Prinzip der gleiche Kampf wie das Ende von Staffel 3, wo sie auch versucht haben, Homelander irgendwie auf dem Boden zu fixieren, damit Soldier Boy ihm die Kräfte rauben kann, was natürlich nicht funktioniert hat. Und hier ist es halt jetzt Kimiko. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil natürlich, das ist jetzt nicht dieser epische Riesenkampf. Und der wird dann aber gerät dann so plötzlich so in den Hintergrund, weil wir dann plötzlich bei Kimiko sind. Ich dachte kurz, oh nee, jetzt stirbt sie, wenn sie Frenchie sieht und abgelenkt ist. Aber das ist natürlich so in ihrem Innern, kann sie nochmal mit Frenchie sprechen und realisieren, dass sie nicht die Wut braucht, weil sie hat vorher natürlich Ladehemmungen, natürlich auch, wenn es drauf ankommt. Und dann in sich die Kraft findet, diesen Strahl abzuschießen, während Homelander dann gerade von Ryan und Butcher festgehalten wird und die alle ihre Kräfte verlieren dadurch.
Ja. Dadurch werden wir auf einmal auf ein Nicht-Sub-Level gehoben dann im
genau.
Endkampf.
Das ist wirklich so, ich habe so gelacht, als Homelander dann ihn anstarrt und merkt, scheiße, meine Laseraugen funktionieren nicht und dann versucht wegzufliegen.
Ja,
und
dieses Hüpfen, so dieses, ich komme nicht hoch. Ja.
Das ist ja auch so ein Meme gewesen, weil da gibt es so viele Behind-the-Scenes-Fotos, weil so hat Anthony Starr immer diese Pose gemacht, wenn Homelander wegfliegt. Dann hat
und dann wurde
so,
der Rest animiert.
Ist er immer gehüpft, genau.
Ja, okay.
Und jetzt durften sie es einmal so in der Serie zeigen, wie dämlich er hüpfen kann.
Genau, und machen wir es kurz, dann kann er nicht mehr fliehen, bettelt noch um sein Leben und wird aber keine Gnade erfahren von Butcher, der zufälligerweise ein Brecheisen dabei hat, es ihm den Schädel rammt, wo ich noch dachte...
Erst kriegt er für Frenchie noch einige Box... Kopfboxer nenne ich es. Also so oft, wie er auf ihn einprügelt, da dachte ich, geil. Weil das muss man natürlich auskosten jetzt, Homelander ohne Kräfte.
Homelander verprügeln zu können. Ja,
genau.
Ja.
Und dann die Brechstange
in
den Kopf.
Genau, die Brechstange in den Schädel, wo ich dachte, ist ja jetzt ein sehr gnädiger Tod. Und dann wird sie noch hochgezogen und der ganze Schädel fällt nach hinten ab. Sehr, sehr eklig, wie ich finde, aber irgendwie auch passend.
Der Homelander muss einen möglichst ekligsten Tod bekommen.
Ja, ja. Dann lass uns hier mal kurz auch innehalten, bevor wir noch über den Rest der Folge reden. Denn da habe ich auch sehr viele geteilte Reaktionen auf diesen, ich würde ihn schon Endkampf nennen, gesehen. Denn... Einerseits, wir sind im Oval Office, haben jetzt also nicht irgendwas Großes am Himmel, Spektakel oder sonst was. Butcher kann ja auch nicht fliegen, aber einfach kein Riesen drumherum, wo noch vielleicht Menschen im Weg stehen, sondern wirklich einen reduzierten Endkampf.
Das meinte ich vorhin, vieles ist in Innenräumen in dieser Staffel.
Genau, genau. Aber ich fand es tatsächlich spannend, weil das ist ja nun so ein Raum der Macht, den wir da haben. Also das, was gibt's mehr als Machtsymbol als das Oval Office, wo sie sich dann verkloppen können. Und dieses ganze Handwerkliche und Handgreifliche, was am Anfang natürlich noch mit den ganzen Kräften unterstützt wird, aber nach dem Verlust der Powers dann wirklich nur noch so mit Fäusten ausgetragen wird oder halt mit so Handwerksinstrumenten wie einer Brechstange, fand ich dann wirklich einen sehr schönen Zirkelschluss zum Anfang von The Boys, wo ja die The Boys wirklich die Leute ohne Superkräfte waren. Ich meine, am Ende, Butcher hat ja jetzt seine Tentakel, keine Ahnung, was das ist, was da aus seiner Brust rauskommt. Und jetzt wird es sozusagen handwerklich zu Ende gebracht. Das fand ich dann irgendwie schon sehr, sehr symbolisch schön.
Und wie viele Leute, Homelander, immer gesagt haben, wenn er keine Kräfte hat, dann ist er einfach nur ein weinerliches Nichts. Und wenn er keine Kräfte mehr hat, ist er ein weinerliches Nichts, was auf dem Boden blutend liegt, während live die ganze Welt im Fernsehen zuschaut, wie er Butcher sagt, ich fress auch deine Scheiße, aber bitte lass mich am Leben und so.
Ja, fand ich auch gut, dass man es mal sieht, wie er sozusagen ohne Kräfte dann, was für ein Jammerlappen ist.
Ja.
Wo es mir zu weit ging, war dann, wo sie dann noch diesen Witz gebracht haben von, ich geb dir auch einen Blowjob oder so, also, wenn du mich gehen lässt, wo ich dachte, also ja, es habt ihr sicherlich für den Lacher gemacht, aber das hat mir dann doch nicht mehr so ganz zum Charakter gepasst.
Ich glaube, es war einfach, weil es zu abrupt war.
Ja.
So zuerst, ich bringe jetzt alle um zu, ich lieg am Boden und sage, ich lutsch dir, ne?
Ja, gut.
Aber natürlich, Homelander hat in seinem Leben noch nie Angst erfahren und das ist der allererste Moment in seinem Leben, wo er plötzlich komplett machtlos ist. Und da sieht man, was für ein Charakter er wirklich ist.
Ja, also wir ziehen den Hut weiterhin für Anthony Starr.
Das auf jeden Fall.
Der hat sich wirklich durch The Boys einen Platz im Serien-Olymp verdient, glaube ich. Ich bin sehr gespannt, was er als nächstes macht. Ob er da irgendwie dran anknüpfen kann oder was ganz anderes macht. Genau, also wir sind dann wirklich besiegt. Wo ist eigentlich Huey bei diesem Endkampf? Wo treibt er sich rum?
Der war ja, war das parallel dazu, während sie mit O'Father gekämpft haben?
Das kann, ja, doch, er und Mother's Milk machen ja O'Father fertig. Das,
der ist ja auch noch gestorben, genau, durch den unzerstörbaren
Mundknebel. Ja, fahr.
Also spätestens, wenn er das nächste Mal mit Ashley Sex gehabt hätte, hätte er, glaube ich, gemerkt, dieser unzerstörbare Knebel ist nicht die beste Idee für seine Kräfte.
Stimmt, hätte auch später so passieren können. Aber
einmal
gut.
Aus Versehen geschrien, zack, Kopf geplatzt.
Seine Kräfte habe ich aber zugegeben, auch bis zum Ende nicht so richtig verstanden, was das für Schallwellen sind, die er da aussendet.
Ich glaube, es ist nur Schall. Am Anfang der Staffel dachte ich auch, ist es irgendwie...
Irgendwie bekehren andere Leute oder so,
auch.
Aber
ja,
ist es nicht, ja? Einfach nur...
Luft.
Hier habt ihr meinen Atem, den göttlichen Atem. Okay, ja gut, und damit nehmen wir dann Abschied von Homelander nach 5 Staffeln aufgestauten Animositäten gegen ihn. Darf er abtreten? Ich glaube, wir haben es nicht anders erwartet. Oder hast du zu irgendeinem Punkt geglaubt, dass Homelander am Ende von Staffel 5 überleben wird?
Nein. Also es lief ja immer darauf hinaus, Butcher und Homelander werden diese Serie nicht überleben.
Ja. Damit hast du auch schon übergeleitet zu unserem nächsten Punkt, denn die Serie ist noch nicht zu Ende. Wir haben Butcher, der als Besieger, der Sieg über Homelander nach Hause kommt und mit Ryan redet, der aber sagt, nee, ich will nicht, dass du mit dem Baba bist. Du hast auch
hat er genau mit der Stimme gesagt. Du bist nicht mein Papa.
Genauso geht er dann in sein nächstes Zimmer, wo noch sein letzter verbleibender Freund ist, nämlich Terror, der Hund. der aber auch nicht mehr unter uns war. An Altersschwäche nehme ich mal angestorben.
Das wurde irgendwann mal vorher erwähnt im Dialog, dass der auch schon krank ist.
Ja.
Butcher
ja.
war ja auch todkrank. Der hätte ja sowieso eigentlich wahrscheinlich nicht länger überlebt. Der hatte doch Krebs.
Ja.
Das war der ganze Plot von Staffel 4.
Ich habe mich halt auch überlegt, durch diese Heilung mit diesem Strahl da, ob er dadurch halt auch von seiner Krankheit geheilt worden wäre. Ja, wahrscheinlich nicht.
Wissen wir nicht.
Viel Radiation, was ja auch bei Krebs manchmal angewendet wird, aber ich glaube eher so. Aber er wäre theoretisch jetzt wieder ein normaler Mensch gewesen und wäre dem Virus entkommen, wenn der freigesetzt worden wäre,
genau,
oder?
Genau.
Deswegen, Egoist wie er ist, geht er jetzt mit dem Virus, nachdem niemand mehr übrig bleibt an seiner Seite, zumindest in seiner Wahrnehmung.
Mein Hund ist tot, jetzt ist es vorbei.
Mein Sohn will nichts mit mir zu tun haben, mein Hund ist tot, dann gehe ich jetzt ins große Wortgebäude und lasse da den Virus frei. Und das kann natürlich Huey nicht zulassen. Geht hin und fleht ihn nochmal an, es doch bitte zu unterlassen. Und er sagt, nein, ich habe das schon in die Sprinkleranlage reingepackt. Und dann wird er tatsächlich, also Butcher, von Huey erschossen und stirbt in seinen Armen. Huey tut es natürlich furchtbar leid. Und Butcher sagt, ist okay. Und er hat auch vorher noch gezögert, den Abzug zu drücken. Also da ist noch ein Rest Menschlichkeit in ihm verblieben, dass er nicht dieses Virus freigelassen hat. Und so verlieren wir auch noch den zweiten dieser beiden Endgegner in Staffel 5.
Und das stand tatsächlich schon von Anfang an von der Serie fest,
okay,
dass das das Ende sein wird. Weil es auch in den Comics passiert und das ist einer der wenigen Sachen aus dem Comic, die wirklich eins zu eins auch übernommen wurden, weil sonst ist die Serie ja komplett anders als der Comic.
Yeah.
Aber das Ende, dass Butcher der finale Endgegner der Geschichte ist, das haben sie übernommen. Nur im Comic ist er halt komplett wahnsinniger Psychopath, der alle Boys-Mitglieder umbringt, bis dann halt am Ende Huey ihn schweren Herzens davon abbringen muss, alle umzubringen. Hier haben sie ein bisschen mehr entschärft. Empathie noch gegeben.
Ich saß aber tatsächlich da und dachte, ist er jetzt wirklich schon an einem Punkt, wo man ihn guten Gewissens töten kann? Weil natürlich war diese Entwicklung von Butcher zum Bösewicht irgendwie auch ein Teil gerade von Staffel 4, den ich durchaus überzeugend fand. Aber weil sie es halt in Staffel 5 wieder ein Stück weit zurückgenommen haben, war ich dann schon an einem Punkt, wo ich dachte, war das jetzt notwendig?
Obwohl ja die Frage ist, ob er wirklich nicht abgedrückt hätte. Und das bringt natürlich die gesamte Serie zu so einem Zirkelschluss, weil er halt Huey bei sich mit in die Truppe aufgenommen hat, zu diesem einen Zweck, ihn, wenn es drauf ankommt, davon abzuhalten, zu weit zu gehen, weil Butcher immer weiß, dass er selbst keine Kontrolle hat, wie weit er gehen würde.
Ja. Und deshalb finde ich es auch schön, weil ja die beiden Gründungsmitglieder von The Boys am Ende jetzt hier wieder zusammen sind, als wirklich die Ersten und die Letzten, dass wir an dem Spektrum sehen von Huey ist der sich sein gutes Herz bewahrt hat und Butcher ist der auf einen schlechten Weg abgekommen ist, also der sagt, der Zweck heiligt die Mittel.
Huey ist der sich nicht entwickelt hat und Butcher ist auch der sich nicht entwickelt hat im Verlauf der Serie.
Und deswegen ist es dann natürlich auch wieder ein schönes Anknüpfen an den Anfang.
Genau. Ich fand's natürlich, habe auch ein Tränchen vergossen, dass so die letzten Worte sind, dass er ihn an seinen Bruder erinnert, dass er ihn an Lenny erinnert.
Ja, das ist natürlich wirklich sehr schön. Trotzdem habe ich mich gefragt, als er dann gestorben ist, wer bringt jetzt eigentlich das Wie-Wann wieder aus dem V1 des Virus? Virus wieder aus der Sprinkleranlage raus? Darf jetzt nie wieder Feueralarm ausgelöst werden?
Die lassen das jetzt einfach mal als Fail-Safe so drin.
Und ich war mir auch nicht ganz sicher, es war jetzt in diesem Gebäude drin, wäre es dann nur im Gebäude freigesetzt worden oder wäre trotzdem die ganze Welt betroffen gewesen, wenn er es da freigelassen hätte?
Nee, das infiziert erstmal nur die Anwesenden, aber dann breitet sich das komplett aus wie so eine Pandemie.
Ja gut, mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch einen Nachklapp und wir kriegen doch noch den Sub-Weltuntergang.
Das ist das nächste Boys-Spin-off. Jemand geht in den War Tower und raucht einen und plötzlich gehen die Sprengler an.
Und dann ist die Serie zu Ende.
Nee, dann beginnt es.
Achso, dann beginnt es. Okay. Ja, also wir haben weder eine Veränderung des Superheldensystems bekommen am Ende von The Boys, womit ich ein bisschen tatsächlich gerechnet hatte, dass sich da was verändert. Also
es wird so ein bisschen offen gelassen. Ne?
Ja, ja.
Also wir sehen natürlich, wie heißt der? Stan Edgar ist wieder CEO.
Der alte CEO ist der neue CEO.
Und der haut da so ein paar leere PR-Floskeln halt im Fernsehen raus. Ja, wir müssen unsere Beziehung zu Superhelden überdenken und aber alles für die Aktienkurse, aber man weiß nicht so genau, was das jetzt bedeutet. Verändern sie irgendwas, lassen sie alle ihre Superhelden jetzt frei laufen, die sie erschaffen haben? Das sieht man nicht so ganz, aber wir bekommen natürlich mit, dass der neue Präsident, Bobby Singer,
noch ein Supernatural-Cast-Mitglied,
dass er dieses Bureau of Soup Affairs wieder reaktiviert. Und das ist halt, im Prinzip sind wir wieder am Anfang. So, der Status quo ist wieder erreicht. Es gibt draußen Superhelden, die, und wenn sie irgendwie über die Stränge schlagen, gibt es dann diese eine Regierungseinheit, die sie jagt und in Schach hält.
Also quasi The Boys auf Regierungsebene.
Genau, genau.
Und deshalb wollen sie dafür natürlich auch Huey haben in diesem, wir sind jetzt quasi schon im Outro, also nicht im Intro, sondern im Outro der Figuren angekommen.
Wir springen ein bisschen hin und her.
Nee, wir können da jetzt gleitend übergehen.
Natürlich, ich möchte sie jetzt nochmal erwähnen, Ashley ist nicht mehr die Präsidentin.
Sie wird abgeführt. Sie sagt, sie wird niemals zurücktreten, ist ein harter Schnitt und wir sehen sie abgeführt im Auto.
Einfach dieser TV-Beitrag und im Hintergrund siehst du dieses Bild von ihr, wie sie im Auto sitzt und sich nur so an den Kopf hält, nachdem sie direkt eine Sekunde vorher gesagt hat, ich werde niemals abtreten, ich bin eure Präsidentin. Ja, und das ist das Ende der ersten weiblichen Präsidentschaft.
Tja, das ist natürlich irgendwie auch interessant. Ansonsten, wen haben wir noch? Kimiko sehen wir allein in Marseille einen Kaffee schlürfen.
Ja, da dachte ich, das ist so ein Dark Knight Rises Ende. Ne?
Total. aber irgendwie, also traurig, aber irgendwie auch schön, dass sie dahin gegangen ist, wo sie mit Frenchie eigentlich hingehen wollte, um ihr Glück zu zelebrieren.
So ein bittersüßes Ende.
So ein bittersüßes Ende, genau.
Sie lebt jetzt eigentlich nur noch so mit dem Geist von Frenchie.
Und auch so, wie sie dann am Ende sagt, jetzt tschüss, ich gehe jetzt. Wo man denkt, die werden jetzt nicht wahrscheinlich in Zukunft als große Reunion bald mal wieder sich zusammenfinden im Klassentreffen der Boys. Genau.
Aber sie hat ja immer noch die gleiche Fähigkeit. Also wenn mal wieder irgendwo ein Homelander auftaucht, dann kann sie
kommt
den
sie
entmachten.
Dann haben wir noch MM, der seine Ex-Frau wieder heiratet.
Ja.
Hatten die sich geschieden, weil er sie schützen wollte? Oder was war da eigentlich der Hintergrund gewesen? Weißt du das noch?
Ich kann mich auch nicht mehr so erinnern.
War natürlich auch Eheprobleme mit seinem Job.
Genau, genau. Ja. Und ich fand es schön, dass er sein Versprechen gegenüber Butcher eingelöst hat. Ich glaube, es war in der vierten Staffel, dass er ihm gesagt hat, wenn Butcher irgendwas passiert, dass er sich um Ryan kümmert.
Deshalb steht er da einfach fast schon in Trauzeugenposition neben ihm und sagt,
deswegen
du bist
ist
jetzt Teil
jetzt,
der Familie.
Ist er jetzt Ryans neuer Papa.
Das fand ich auch schön, dass der doch noch eine Familie kriegt, nachdem er erst seine Mutter, dann seinen Blutsvater, dann seinen Adoptivvater und alles verloren hat.
Jetzt kriegt er mal einen richtigen Vater. Mother's Milk.
Genau, wen haben wir noch? Ward haben wir schon gesagt, bleibt natürlich in Stan Edgar Hand, in Edgars Hand.
Der Kapitalismus lebt weiter.
Ja. Und natürlich das größte Ende kriegen Huey und Annie.
Ja.
Die, er übernimmt den alten, was ist das für Laden, Elektroladen?
In der allerersten Folge hat er ja auch in so einem Elektroladen gearbeitet.
Ja, genau. Den führt er jetzt tatsächlich, erst aufgestiegen in der Welt. Und wir sehen, Annie, Starlight ist schwanger, Starlight ist sie ja nicht mehr, schön mit gelbem Pulli und Gartenklocks.
Das sind ja auch die Farben von ihrem Kostüm gewesen, ne?
Stimmt,
sie hat ja so einen weißen
weiß
Cardigan
und gelb.
Und gelb.
Ach, ist mir auch noch gar nicht aufgefallen, siehst du.
Nur jetzt im Schlabberlook.
Ja, und als der Polizeifunk irgendwas durchgibt, sagt Huey so umgekehrtes Spider-Man, go get them, Tiger.
Genau, stimmt. Fand ich halt eine schöne Entwicklung auch für Annie, dass sie halt am Ende so eine echte Superheldin ist. Weil in der ersten Staffel ist sie ja plötzlich, wird sie in diese Maschinerie von Ward reingeworfen mit diesem übersexualisierten Kostüm, was sie dann später tragen muss. Und hier ist halt so, sie trägt einfach, was sie tragen will. Und sie macht nichts irgendwie für PR oder so, sondern einfach nur in ihren Crocs fliegt sie dahin, um Menschen zu helfen. Mhm. Ohne irgendwie Hintergedanken, dass sie dadurch noch berühmter wird oder mehr Follower vielleicht kriegt oder irgendwas.
Eine unabhängige Superheldin ohne Franchise-Anbindung.
Genau.
Beziehungsweise man könnte auch sagen, so wie alle Marvel-Superhelden bisher, die aus der Herzensgüte handeln und nicht aus irgendwelchen Hehren mit Motiven.
Genau.
Ja, also fand ich tatsächlich ganz schön, die zwei dann irgendwie in so einer Situation dann ein Happy End finden zu lassen.
Und was sagst du zum Babynamen?
Finde ich nicht gut. falls ihr es mitbekommen habt, ich muss ja beim ersten Mal gucken, war es tatsächlich so, oh, habe ich das verpasst? Sie wollen ihr Kind Robin nennen. Mhm. Und wer ist Robin? Wir haben sie heute schon erwähnt. Das war Hueys allererste Freundin, die in der Folge 1 von A-Train zermatscht wurde.
Aber ohne den Tod von Robin hätten sie wahrscheinlich auch nie zusammengefunden.
Aber Max, wenn du jetzt ein Kind bekommen würdest und dein, weiß ich nicht, Ex-Partner würde sagen, lass uns, ach nee, warte mal, wie rum? Auf jeden Fall würde sagen, lass uns das doch wie mein Ex nennen, der mir ein Trauma als Trauma noch nachhängt und mein Kind wird mich mit dem Namen immer daran erinnern, was mir passiert, das würdest du da ja
hast
zu
du
sagen?
Den Epilog von Harry Potter nicht gesehen? Eigentlich hätte das Kind auch irgendwie Robin A. Train Campbell nennen können, ne?
Nein, in Harry Potter finde ich das komischerweise okay. Hier hat es mich gestört. naja, also es ist auf jeden Fall ein Zirkelschluss, der auch nochmal betont, wo eigentlich die Serie angefangen genau. hat. Insofern ist es ja dann doch irgendwie ganz schön. Gut. Damit, Max, sind wir bei der Endfrage angekommen. Bist du zufrieden mit diesem Ende von For the Boys? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir die Staffel 5 eher durchwachsen fanden. Aber kannst du mit diesem Ende zufrieden aus der Serie rausgehen nach 5, 6 Jahren?
Ja, also es war halt so ein Ende, was jetzt nicht groß mich anecken lässt. Mhm. Also es war sehr erwartbar. Mhm. Also ich habe erwartet, dass Butcher und Homelander sterben und genau das ist passiert. Und da waren jetzt nicht, oder The Deep stirbt, das war auch erwartbar. Ich finde, das hätte noch vielleicht noch ein bisschen radikaler. Ich hätte mir vielleicht einen radikaleren Abschluss irgendwie noch gewünscht.
Mehr Tote auf Heldenseite?
Vielleicht. Mhm. Aber halt auch nochmal irgendwie was richtig Zynisches zum Abschluss, weil das Ganze ist ja nun mal auch gestartet als Satire auf so diese Superheldenmüßigkeit und diese Superhelden-Franchises. Und das ist so in den Hintergrund gerückt dadurch.
Weil er auch gesagt, weil es immer politischer auch geworden ist. Und
genau, genau. Ja. Und daher vielleicht hätte ich mir da noch irgendwas gewünscht, dass man jetzt nochmal sieht, was macht Ward als nächstes, um nochmal so ein zynisches Ende zu haben. Dann gibt's halt das nächste, der nächste große Superhelden-Blockbuster ist im Kino, aber niemand sitzt drin. So, dass ihn sich niemand mehr anguckt, weil die Leute keinen Bock mehr auf Superhelden haben. Das wäre vielleicht so ein Ende
Max,
gewesen.
Max, das hättest du den Eric Kripke schreiben sollen. Ja, ja. Mir geht's ähnlich. Also ich war am Ende doch überrascht, wie zufrieden ich mit dem Finale war. Also, dass ich ein positives Gefühl hatte, als dann der Abspann anlief und ich dachte, ja, haben sie eigentlich zu einem schönen Abschluss gebracht. Es ist nicht so, dass ich da euphorisch rausgehe und sage, boah, das war eines der besten Serienenden, die ich je gesehen habe.
Genau.
Aber nach allem, was davor passiert ist, bin ich doch überrascht, wie sie die Stränge nochmal zusammengeführt haben, die noch ein bisschen lose rumgeschwirrt sind. Klar, nicht alles. Ich hätte mir tatsächlich auch noch eine bisschen größere Veränderung einfach im Universum der Supes gewünscht, weil ich ja doch jetzt irgendwie finde, wir sind an einem Status quo angekommen, den wir am Anfang schon hatten. Von Supes sind weiterhin irgendwelche Ware, die vermarktet werden und kommerziell ausgenutzt. Klar haben wir jetzt die Ausnahmen, wie mit Annie. Aber so richtig verändert hat sich eigentlich nichts in der Welt, außer dass der oberste Bösewicht abgesägt wurde. Mal gucken, ob da einer nachrückte. Aber ja, also ich hätte jetzt auch nicht gewollt, dass The Boys das noch mehr in die Länge zieht. Hat es über die letzten Staffeln schon immer schon auf einen Punkt gebracht, wo ich dachte, es wäre langsam Zeit, Ade zu sagen.
Es ist 2 Staffeln zu spät geendet. Genau. Aber ich bin auch recht versöhnlich mit dem Abschluss. Also er war halt jetzt nicht überraschend. Da war jetzt nichts, was jetzt nochmal irgendwie komplette Kehrtwende oder so, dass Eleven noch vielleicht stirbt und wir jetzt auf ewig rätseln müssen, ist diese Figur tot oder nicht.
Ja.
Und nachdem ich gerade sowieso 3 Tage da vor dem The Boys Finale auch das Finale von Outlander gesehen habe, kann ich nur sagen, das hier war das bessere Ende.
Du warst also mit dem Outlander Finale
nicht
zufrieden.
Meine Mama hat mich sofort angerufen und war empört.
Gut, das ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber ihr seht, es gehen gerade viele Serien zu Ende. Wenn du jetzt zurückblickst auf die 5 Staffeln, kannst du die irgendwie ranken oder sagen, welche du am besten und welche du am wenigsten gut fandest?
Also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, weil du vorher gefragt hast. Also auf dem ersten Platz hätte ich tatsächlich Staffel 2. Staffel 2 fand ich die beste Staffel von The Boys, weil mir die Storylines da total gefallen haben, der Humor. Wir hatten da diese, vorher war das ja immer, wir haben Superhelden, aber sie sind Arschlöcher oder sie haben irgendwelche Geheimnisse und hier haben wir halt eine neue Superheldin, die literally a Nazi ist. Und Stormfront war ganz toll, Aya Cash in der 2. Staffel. Und du hattest diese ganze Storyline mit Ryan und Becca Butcher mit diesem sehr tragischen Ende. Also das war für mich so eine sehr runde, sehr tolle Staffel. Danach die 1. Staffel auf dem nächsten Platz, dann die 3. Staffel, die mochte ich auch noch sehr. Und die 5. Staffel würde ich dann auf den vorletzten Platz legen, weil die 4. Staffel fand ich grauenvoll. Also sie hatte gute Momente, aber für mich wirkte die 4. Staffel das erste Mal, dass ich komplett gesehen habe, okay, das sind die Formeln, nach denen eine The Boys Staffel gestrickt ist und sich vieles wiederholt hat, so wie die Entwicklung von Frenchie und Kimiko ist, die Beziehung, hat sich immer exakt alles im Kreis gedreht, hatten wir alles nochmal in der 4. Staffel und das war halt auch die Staffel, wo sich die Serie komplett wegbewegt hat von wir sind eine Superheldenparodie, sondern sind jetzt eher eine Trump-Parodie. Mhm. Ob das jetzt gewollt war oder nicht, aber trotzdem war mir das viel zu politisch, dann die 4. Staffel.
Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe auch am meisten gelacht, wenn die Popkultur-Jokes kamen. Und
genau, wo sie dann Phase 15 bis 36 vom VCU vorstellen oder so.
Ja, genau, genau. Ich bin da gar nicht so weit weg von dir. Ich habe mir meine Bewertungshistorie nochmal angeguckt. Ja. Ich kann sie dir nicht mehr so gut herleiten, aber bei mir ist Staffel 3 auf der 1, komischerweise. Ich kann dir nicht mehr sagen, warum. Die fand ich gut. Dann Staffel 2.
Bestimmt wegen Soulja Boy.
Vielleicht durchaus das.
Die hatte auch eine sehr klare Struktur, die dritte Staffel, ja, mit wir suchen nach Soulja Boy. Irgendwo ist er da draußen und dann haben sie so diese einzelnen Stationen, die mit seiner Vergangenheit zusammenhängen, die sie dann abklappern.
Und das
mit
war noch
Crimson
so die Übergangsphase von, wir hatten Popkultur, aber wir hatten schon so ein bisschen Politik drin, wo es hingehen kann.
Und wir hatten den Hero Orgasm.
Oh, die war in Staffel 3.
Ja, das war der Herogasm.
Genau. Dann kommt bei mir Staffel 2, dann kommt 1, dann kommt 4 und tatsächlich ist jetzt die 5. bei mir auf dem letzten Platz gelandet, aber jetzt nicht schlecht bewertet, sondern eher so, dass ich dachte, da hatte ich die am meisten Ermüdungserscheinungen zwischendurch. Mhm. Deswegen so im Gesamtbild, genau, obwohl ich mit dem Finale jetzt zufrieden bin.
Ich glaube, diese Serie hätte einfach nach Staffel 3 enden sollen.
Vielleicht wäre das eine gute Idee gewesen.
Ja.
Aber da kopiert die Kunst die Realität. Sie konnte nicht aufhören, wie auch Superhelden-Serien und Filme nicht aufhören können.
Weil irgendwo der große Corporate Overlord namens Amazon sagt, nein, das wird ein Franchise und muss weitergehen.
Apropos nicht aufhören, wie sieht denn jetzt die Zukunft aus für die Boys Franchise, Max?
Es heißt offiziell das VCU, ne?
Das VCU, ist das so?
Ja.
Also Gen V wurde ja abgesagt, die dritte Staffel, aber kriegen wir jetzt trotzdem noch Serien?
Ja, wir kriegen mindestens eine Serie und zwar nächstes Jahr, die ist auch schon abgedreht.
Oh.
Vought Rising ist ein Prequel, das zurückfährt in die 50er Jahre, die erste Garde der Supes, diese 5v1-Supes mit Soulja Boy und damals noch, glaube ich, hieß sie Liberty, später Stormfront, genau, und Private Angel und Torpedo und Bombsight. Und die Serie soll tatsächlich auch so aufgebaut sein, dass sie wahrscheinlich mehrere Staffeln bekommen soll. Also es ist keine Miniserie. Mhm, das wird jetzt so die nächste große The Boys-Serie.
Quasi Captain America back in the, was ist es, 50er dann, oder?
Genau.
Was sie so erlebt haben. Und ich bin gespannt, ob sie eine Rahmenhandlung draus machen, weil ja Soulja Boy noch lebt jetzt. Ob sie den wieder aus seinem Tank rausholt. Oder ob es einfach wirklich nur ein Zurückreisen ist mit natürlich wieder Jensen Ackles in der Rolle.
Das ist bestimmt eine Rahmenhandlung. Er wird aufgetaut und dann
erzählt er, was los war.
Oder wir sehen ihn in seinem Tank, während er eingefroren ist und er erinnert sich, so wie Dexter aus seinem Koma heraus sich erinnert, wie denn seine Jugend war. Also es wird wahrscheinlich so wie diese Dexter-Origins.
Ich hatte auf jeden Fall gerade in Staffel 5 auch schon so ein bisschen Backdoor-Pilot-Vibes, dass ich dachte, hier wird jetzt schon mal angeteased, wer alles mitspielen könnte, gerade als wir Bombsight dann treffen.
Also
schon
da wurde schon sehr viel
schon
vorbereitet. So,
genau.
Es gibt so eine Fehde zwischen den beiden. Und so, ja.
Genau. Aber Vought Rising, wie ja diese Serie heißt, ist nicht die einzige, die eventuell kommen könnte. Ich hatte noch irgendwas gelesen von The Boys Mexico. Was ist denn das?
The Boys Mexico wurde erstmals schon 2023 angekündigt. Also die befindet sich schon ewig in der Entwicklung. Aber offiziell bestellt ist die noch nicht. Also da weiß man noch nicht, ob die jetzt kommt oder nicht. Und Eric Kripke hat halt gesagt, dass viele Ideen halt gerade so in den Raum geworfen werden, aber noch alles in den Kinderschuhen steckt, wie es weitergehen könnte mit anderen Spin-Offs.
Okay.
Und das ist halt mittlerweile so ein Trend, da müssen wir noch ganz kurz drüber reden. Also das ist halt etwas, wo man drüber sprechen muss. Das ist halt, bei Handmaid's Tale ist mir das aufgefallen, bei The Walking Dead ist mir das aufgefallen, bei Outlander halt auch. Und halt The Boys jetzt, dass so große Serien, die nach ihrem Ende mit Spin-offs weiter ausgebaut werden und dadurch halt nie so eine richtige Finalität bekommen für das Serienfinale. Weil warum soll ich auf etwas hinfiebern, auf ein Finale, wenn ich weiß, es geht ja eh irgendwie weiter, da kann ja nichts Krasses passieren. Das von vornherein dachte ich, ich hätte mir gewünscht, dass das Ende radikal ist und alle Supes ausgelöscht werden, aber ich wusste, das ist für Amazon ein wichtiges Franchise, die werden nicht so weit gehen.
Die Welt der Supes töten, dass keiner mehr Superkräfte hat, ja.
Ganz genau, und das ist halt, was so bei The Walking Dead war, das ja auch so, im schlimmsten Fall ist es ein Finale, wo einfach nur die Türen alle aufgeschubst werden für weitere Spin-Offs, aber das ist jetzt halt The Boys zum Glück nicht. Also das ist jetzt nicht ein Finale, wo plötzlich 30 Spin-Offs noch angekündigt werden.
Ja. Gut.
Dafür war es dann Handschuhen. Ganz
dafür,
gut.
Dafür müssen wir jetzt damit leben.
Genau.
Aber das ist ein sehr guter Punkt tatsächlich. Das ist auch ein Trend gerade im Serienbereich. Ja, damit sind wir wirklich am Ende, Max. Danke fürs Herkommen und euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne auch eure Momente wissen, die euch erfreut, aufgeregt oder was auch immer haben. Habt ihr geweint beim Abschied nehmen? Ist es besser oder schlechter als das Stranger Things und Game of Thrones Finale? Lasst es uns wissen in E-Mail oder Spotify-Kommentaren. Danke, Max, fürs Tratschen über Soups und andere Süppchen, die gekocht wurden. Und wir melden uns natürlich bald wieder und sagen Tschüss und streamt was schön.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.